ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Wenn jemand besonders mutig ist, sagen wir, er hat Eier. Mhm. Und wenn jemand irgendwie so ein Weichei ist oder whatever, nennt man ihn einen Pussy.
Pussy.
Und dafür ist aber die Vagina richtig zäh. Ich meine, die hält echt was aus. Wirklich, meine Güte. Ne? Also von wildem Geschlechtsverkehr zu irgendwelchen Dildos unterschiedlicher Größe, du liebes bisschen. Aber so ein Hoden, mein Gott, ist ein bisschen kalt, zieht er sich schon zusammen. Ja, kommst du mit dem Knie aus Versehen dagegen, ist der Abend hin. Also ich meine, es ist doch wirklich... Ist das so?
Radio 1. Hörbar Rust. Nur für Erwachsene.
Radio 1. Die Hörbar Rust. Ihre Lieblingsradiosendung, Ihr Lieblingspodcast. Immer sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1. Sie können die Sendung streamen, dann mit voller Musiklänge, wenn man so will, allen Stücken. Als Podcast schneiden wir das so zusammen, beziehungsweise Mariam schneidet das. Vielen Dank an dieser Stelle. Woche für Woche sitzt hier eine interessante Persönlichkeit, ein toller Gast. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Nichts gegen Mitose, Meiose oder das Paarungsverhalten wirbelloser Tiere. Alles interessant und wichtig. Aber der Moderatorin dieser Sendung wäre es rückblickend wichtiger gewesen, im Biologieunterricht etwas mehr über den menschlichen Körper zu erfahren. Wie funktioniert die Haut? Wo sitzt die Leber? Warum ist der Darm so wichtig für die Immunabwehr? Oder der Eisprung, die Menstruation, Hormone? Gerade was den weiblichen Körper angeht, wir reden hier von jedem zweiten Menschen weltweit, herrscht nach wie vor großes Unwissen. Dr. Sheila DeLis trat vor einigen Jahren an, um dies zu ändern. Die 1969 in New Jersey geborene Gynäkologin schreibt Bestseller über die Wechseljahre oder weibliche Pubertät, in denen sie wichtige Themen nachvollziehbar erklärt, Mythen enttarnt und aufzeigt, wie gefährlich Halbwissen sein kann. Gemeinsam mit zwei Kollegen betreibt sie den zudem mit mehr als 900.000 Followern höchst erfolgreichen TikTok-Kanal Dr. Sex, auf dem Fragen nach Verhütung, Penislänge, Selbstbefriedigung und vielem mehr in kurzen Clips beantwortet werden.
Herzlich willkommen, liebe Sheila.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man für sowas eine Triggerwarnung aussprechen muss, aber falls es so sein sollte, wir werden bestimmt über das weibliche Genital sprechen, wir werden bestimmt über sowas wie Selbstbefriedigung reden, oder?
Ja.
Ja, Triggerwarnung.
Wir werden Vagina sagen und all diese Dinge, Anus auf alle Fälle. Ja, ja.
Also wir werden, aber Anus auf alle Fälle.
Oder vielleicht, sagen wir mal so, vielleicht Vagina bestimmt, Brüste, vielleicht Orgasmus.
Vulva.
Naja, Vulva, genau, all diese Dinge.
Wir werden nicht Mumu sagen.
Nein, das müssen wir nicht sagen. Das kann man sagen, wenn man mit jüngeren Zuhörern connecten will, aber nein.
Damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema, dass ich als Betroffene wirklich sehr enttäuscht bin, weil es immer noch eine große Stigmatisierung und viele Frauen und viele Queer-Personen, die sehr unglücklich sind mit der Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil oder auch mit dem Bauplan, wenn man so will, also dass die Klitoris irgendwie ein bisschen unglücklich da vorne positioniert ist möglicherweise, auch da können wir nochmal zu kommen, ist so die Bezeichnung dafür, also Scheide ist ja auch nur eine Antwort auf das Schwert, das man in die Scheide steckt.
Ja, ganz schlimm, ja. Ganz, ganz schlimm. Also die diese ganze Nomenklatur sozusagen des weiblichen Genitals, das rührt ja daher aus dem Lateinischen, wo man das Ganze pudendus, pudendare, und das heißt im Prinzip sich schämen. Ne? Also dass quasi der männliche Genital nach außen getragen wird, stolz, damit die ganze Welt das bewundern kann, aber bei der Frau ist alles weg und verschämt, versteckt sozusagen. Und ganz, ganz viele haben tatsächlich nicht gelernt, und es ist ein internationales Problem, also nicht nur in Deutschland, sondern auch im englischsprachigen Raum, dass viele glauben, Vagina ist der Name für alles oder Scheide ist der Name für alles. Ich habe mal bei meiner Tochter, als sie in der sechsten Klasse, ich glaube, es müsste fünfte oder sechste Klasse gewesen sein, habe ich mich freiwillig gemeldet, um mal ein bisschen Aufklärungsunterricht zu machen. Und dann habe ich auch damit angefangen, wie heißt bei euch zu Hause das weibliche Geschlechtsteil, also im Prinzip. Also ich habe da so eine Vulva-Puppe gehabt, habe das hochgehalten. Da gab es erstmal Schockstarre bei den ganzen Schülerinnen. Aber dann hat sich jemand getraut zu sprechen, hat gesagt, bei uns zu Hause heißt es Scheide. Und alle anderen sagten gar nichts, weil sie sich einfach vielleicht nicht getraut haben oder vielleicht aber auch, weil das einfach noch nicht
das da unten
thematisiert wurde. Das da unten, genau, das da unten. Und wenn man so hört, dass jemand dann schon als Kind gesagt bekommt, das Ding heißt die Scheide, ist es nicht, weil die Mutter sich schämt, sondern sie weiß es auch nicht besser. Und das ist ein bisschen das Problem. Ja, das ist das, was ich immer wieder sage, immer wieder. Alles, was außen ist, ist Vulva. Und alles, was man nicht sieht, sozusagen der Geburtskanal, dort, wo der Tampon reingeht, das ist die Vagina. Punkt aus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Der Penis geht da auch rein.
Richtig.
Auch Finger gehen da rein. Auch das ist die Vagina. Richtig. Das, was man außen sieht, ist die Vulva. Und die sieht sehr, sehr unterschiedlich aus bei Frauen.
Richtig.
Und leider ist es aber auch da so, und das, liebe Jungs und Männer, ich sag das jetzt schon mal, und liebe Queers, bitte fühlt euch nicht verletzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass schon die Abgrenzung oder die Feststellung, dass Frauen bei bestimmten Sachen zu kurz kommen, automatisch als Angriff auf das andere, auf die andere Seite gewertet wird. Ja, das ärgert mich ein bisschen, weil ich will ja niemandem was wegnehmen. Ich will nur zeigen, okay, so kann es aber andererseits auch nicht weitergehen. Dass auch wieder so ein Beispiel, was du eben schon angedeutet hast, das männliche Geschlechtsteil wird nach außen getragen, stolz. Richtig. Und das kann gar nicht groß genug sein. So, da kommt man rein, legt erstmal das Ding auf den Tisch. So. Je größer, genau, desto besser.
Genau.
Und bei Frauen und Mädchen geht dieser Trend auch immer stärker in die Richtung, sich die Schamlippen extrem korrigieren zu lassen. Also je weniger, desto besser. Je kleiner, desto besser. Du guckst, Gott sei Dank nickst du nicht. Hast du andere Erfahrungen gemacht?
Tatsächlich ja. Ich glaube, dass dieser Craze mit kleinen Schamlippen, ich glaube, das legt sich so langsam. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass das so eine PR-Aktion war von den plastischen Chirurgen dieser Welt. So nach dem Motto, oh, der neueste Trend, sich die Schamlippen kürzen zu lassen. Ich persönlich, ich habe bestimmt 25.000 Patienten in meiner Kartei, in der Praxis. Vielleicht zwei oder drei, die sich das haben machen lassen. Also es ist nicht dasselbe wie zum Beispiel Frauen, die sich die Brüste vergrößern lassen oder sich den Bauch straffen lassen. Also es sind nicht so viele, wie man gemeinhin so ein bisschen... Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen übertrieben. Die meisten fühlen sich dann doch ganz, ganz gut damit.
Interessant. Ja gut, also wenn es jemand weiß, dann du. Das stimmt mich optimistisch. Wir fangen an mit deiner Musikauswahl. Und das ist jetzt ein Teasing. Am besten verrätst du die Geschichte dahinter noch nicht, wie es sich aufdröselt. Aber das ist sozusagen ein Cliffhanger, das erzählen wir später. Blinding Lights, The Weeknd. Mhm. Und einen Satz hast du uns dazu aber geschrieben, weißt du noch welchen?
Das war, ja, das ist aber die Reihenfolge umgekehrt.
Ich weiß, ne? Okay. Aber ich finde, das an den Anfang einer Sendung zu setzen und nachher erst aufzuschlüsseln, wie es dazu gekommen ist.
Okay, also nach 30 Jahren kam eins der wichtigsten Menschen zurück in mein Leben, den ich eigentlich für verloren geglaubt habe.
Und es ist deine große Liebe.
Meine ganz große Liebe, ja.
Die Gynäkologin und Bestseller-Autorin Sheila DeLis ist heute hier zu Gast. 1969 bist du in New Jersey zur Welt gekommen. Mhm. Hast aber dort gar nicht so lange gelebt. Long Island, Ohio, Kentucky. Ihr seid irre häufig umgezogen. Wer ist ihr und warum?
Wir, das waren zunächst einmal mein Vater, meine Mutter, meine zwei Schwestern, ich und die Katze. Und wir sind von New Jersey nach Long Island, von Long Island nach Ohio, Ohio, Kentucky, wieder zurück nach Ohio, innerhalb von Ohio noch ein paar Mal umgezogen. Und dann ist mein Vater gestorben. Man muss dazu sagen, ich habe einen recht bunten Hintergrund, also sehr, sehr europäischen Hintergrund, obwohl ich in den USA geboren bin. Meine Mutter ist Saarlanddeutsche und mein Vater war Portugiese. Und sie sind auch immer Europäer geblieben. Also sie sind nie in dieses amerikanische Modell irgendwie eingestiegen, wie das andere Zuwanderer tun.
Wo haben die sich kennengelernt?
In Manhattan.
Warum? Wie sind sie sich über den Weg gelaufen?
Das ist eine super spannende Geschichte. Also meine Mutter ist quasi als französisch sprechende Saarlanddeutsche erst nach Paris, von Paris nach Kanada, also Französisch-Kanada gegangen. Und ja, hat ihr aber alles gefallen. Dann hat sie gedacht, sie fährt mal einen Tag mal nach New York und guckt mal, ob sie da Arbeit findet. Ist mit einem Zug nach New York und da hat sie eine Zeitung gekauft und ihr Englisch war nicht gut, aber sie konnte Französisch. Dann hat sie aber in den Stellenanzeigen eine Anzeige gefunden, auf Französisch, in dem ein Arzt gesagt hat, er sucht eine Assistentin, wie so eine Personal Assistant, würde man heute dazu sagen. Und hat dort angerufen und ging keiner ran. Den ganzen Tag ging keiner ans Telefon. Ne? Ist ja auch kein Anrufbeantworter-Kultur, wie das ja später gekommen ist. Und dann stand sie vor der Wahl. Entweder ich nehme den letzten Zug zurück nach Montreal oder ich versuche immer noch, diesen Mann zu erreichen. Hat sie gesagt, okay, ich versuch's einfach. Ich riskiere es, hat einen Zug verpasst, hat dort angerufen. Und mein Vater hat dann sofort gesagt, sie müssen sofort vorbeikommen. Der war immer so ein ganz spontaner Mensch. Sie müssen sofort vorbeikommen. Dann kam er. Und sie hat schon gesagt, draußen im Flur von seiner Wohnung hat man irgendwie schon die mexikanische laute Musik gehört.
Ach, er hat sie privat nach Hause zu sich bestellt?
Ja. Und dann hat er die Tür aufgemacht, dann kam sie rein. Und sie hat gesagt, er trug ganz viele Goldketten und sehr laute Musik. Und hat sofort gesagt, wir müssen sofort, mein Freund, keine Ahnung, wie er hieß, ein Emanuel Blabla, ich weiß nicht mehr, oder wie der hieß, aber hat ihn angerufen, sie müssen ihn kennenlernen und er wird ihnen alles erklären und bla. Und jedenfalls, direkt da eingestellt, sozusagen an Ort und Stelle eingestellt. Und ich glaube, einen Monat später hat er ihren Heiratsantrag gemacht. So war das.
Welche Rolle spielte dieser Emanuel? Das habe ich nicht verstanden.
Das war einfach sein Geschäftspartner. Also der war Psychiater und der musste, glaube ich, auch dazukommen und sie, glaube ich, so ein bisschen begutachten. Ich glaube, das war so ein bisschen das. Ne?
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie er dann auch das mit einem weit geöffneten Hemd und diesen ganzen Goldketten und wie sie, es muss ja dann auch spät gewesen sein, sie hat den letzten Zug verpasst.
Genau.
Mann, oh Mann.
Also weitere Details dieses Abends hat sie mir nicht verraten. Also
das ist, vielleicht hast du einfach nicht die richtigen Fragen gestellt.
Das stimmt. Ich glaube, sie hat es diese Information aber auch noch nie freiwillig erzählt. Insofern weiß ich jetzt nicht.
Wie viele Jahre hast du deinen Vater kennenlernen dürfen?
Bis ich 13, 14 war ungefähr.
Okay. Und die beiden vom Temperament her, würdest du sagen, dass sie sich gut ausgeglichen haben in ihrer Unterschiedlichkeit oder waren die sehr ähnlich?
Es gab Berührungspunkte, wo sie harmonisch waren. Sie haben sich eigentlich sehr gut und sehr gerne unterhalten können über Politik. Ja, relativ viel diskutiert, mal auf Englisch, wenn es irgendwie heißer herzuging, dann auf Französisch sich auch mal angebrüllt. Aber ansonsten waren sie, glaube ich, doch sehr unterschiedlich. Meine Mutter ist mehr so eine pragmatische Person, nicht besonders, würde ich sagen, nicht besonders herzlich, weil es vielleicht falsch aufgefasst werden könnte, aber Emotionen sind so ein bisschen Firlefanz, ne? Also es ist mehr so pragmatisch und sehr straight. Und mein Vater war ein sehr impulsiver Mensch, sehr leidenschaftlicher Mensch, sehr unordentlicher Mensch und meine Mutter sehr ordentlich. Also es war immer sehr interessant, sagen wir mal so. Also diese beiden Menschentypen einfach mal um sich zu haben beim Großwerden, glaube ich.
Würdest du sagen, du hast von beiden eine große Portion in dir?
Auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle. Also von meiner Mutter habe ich diesen Überlebenswillen, weil meine Mutter hat wirklich so ein Überlebensinstinkte, die wahnsinnig toll sind. Also sie ist unter schwierigsten Verhältnissen damals im Krieg groß geworden. Das habe ich mit Sicherheit von ihr und von meinem Vater habe ich diesen Mut, den Weg zu gehen, den noch keiner genommen hat. Der hat verrückte Sachen gemacht in seinem Leben. Unfassbar.
Was hat er gemacht?
Der ist von Portugal, damals ist er ausgewandert, der war erst in Mosambik und hat dort sehr lange im Busch gelebt und hat dort als Psychiater, frag mich nicht, warum er das gemacht hat, er hatte am Busch gelebt und hat Gorillas studiert, Flachlandgorillas. Genau. Flachlandgorillas hat dort auch den mit einem Stamm zusammengelebt, die hießen Thonga-Stamm. Ich glaube, es gibt eine Variante heute noch, die heißen Tonga oder Thonga-Stamm und hat sie studiert. Ja, das war, und er war auch eine Zeit lang, war er auch in Angola auch und war mehrere Jahre in Afrika. Also, und hat dann natürlich kein Strom und kein fließend Wasser gehabt. Aber der Stamm hat sich um ihn gekümmert. Und er hatte ein kleines Äffchen gehabt, das hat bei ihm im Haus gewohnt. Also, völlig irre. So Sachen hat er gemacht.
Und warum seid ihr so häufig umgezogen?
Das hatte mit diversen, wie soll ich denn das beschreiben? Also in den USA ist es nicht unüblich, dann auch mal umzuziehen, wenn man sagt, nee, das Haus ist zu groß, zu klein oder so. Ja, so New Jersey, von New Jersey nach Long Island war das, glaube ich, so, damit wir näher an der Arbeit sind von meinem Vater. Und dann war mein Vater wollte dann, weil sein Lizenz, glaube ich, da war ja recht alt, sein Lizenz ist im Bundesstaat New York ausgelaufen. Da war ja, wie gesagt, älter. Und es war, glaube ich, die Überlegung, mache ich da jetzt diese ganzen Board-Exams nochmal oder gehen wir einfach dahin, wo meine Lizenz noch gültig ist.
Ah, verstehe.
Das war im Prinzip das. Aber als ich das gehört habe später, ich habe gesagt, Mutter, wo war seine Lizenz überall gültig? Und da war es irgendwie Florida, Kalifornien und Kentucky.
Oh.
Und ich so, und warum habt ihr Kentucky gewählt? Das gibt es nicht. Wie kann man nur? Weil das war halt schon ein Schock, ne? Also, weil es war halt wirklich, also Ohio, Kentucky, die Ecke, wo wir gelebt haben, war halt wirklich, wirklich ländlich.
Wie ist es da? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Lange nichts und dann Farmen oder?
Ja, also lange nichts. Farmen, Menschen, die für die, wenn sie den Bundesstaat verlassen, das schon so ein kleines Aha-Erlebnis ist. Kennst du, es gab eine Zeit lang die Werbung von Jack Daniels und es waren Typen, die alle so Latzhosen anhatten und wo es hieß, wir haben hier in Jack Daniels, wir haben hier in unserem Ort drei Ampeln und alle fahren Pickup und alle haben einen Hund im Pickup und so. Es war wirklich so. Also, es war wirklich so. Es war unfassbar. Also wir mussten immer aufpassen, dass wir, wenn es dunkel wurde, dass wir sozusagen aus dem Ort rauskommen und nach Hause gehen, weil häufig abends die ganzen Menschen aus den Bergen runtergekommen sind und dort in die Truckstops zum Essen gekommen sind. Und es waren halt durchaus Menschen, die miteinander verwandt waren. Ja, also da mit drei Zähnen im Mund. Also wirklich, es ist unfassbar. Da waren natürlich meine Eltern natürlich, er Portugiese und sie Deutsche und beide mit Akzent am Sprechen.
Und dann drei Töchter.
Das war, wir waren natürlich die bunten Hunde. Ne? Also ja. Ich glaube, es gab in unserem Ort, wo wir gelebt haben, ich glaube, es gab noch drei andere Ausländer. Also eine Freundin von meiner Mutter kam aus Polen. An der katholischen Schule, wo ich gegangen bin, gab es einen katholischen, also einen Priester, der kam auch aus Polen, also immerhin zwei Polen, immerhin. Und irgendwann mal war auch ein, ich glaube aus Pakistan, ein Student dort. Deswegen, das waren die drei Ausländer.
Aber es ist ja interessant, dass dein Vater als deine psychologische Praxis offenbar hatte. Also, dass sich die Menschen ihm anvertraut haben. Dass
ja, also der war Psychiater. Er konnte sehr, sehr gut, hat eine ausgezeichnete, wirklich, also eine sehr gute Aussprache sowieso, aber ein ausgezeichnetes Vokabular gehabt. Er hat auch ganz viele Papers geschrieben, ganz viele wissenschaftliche Artikel geschrieben, die ich letztens übrigens auch im Keller gefunden habe und habe gesehen, Wahnsinn. Also konnte sich ganz, ganz toll ausdrücken und ich glaube, die Menschen haben sich bei ihm wirklich gut aufgehoben gefühlt.
Und es ist auch nochmal was anderes, glaube ich, zum Shrink zu gehen, ne? Oder so, dass man also eine Therapie zu machen oder eine Gesprächstherapie zu machen. Oder ist das das Klischee, dass Amerikaner da offener für sind, weil es selbstverständlicher ist?
Die sind auf alle Fälle offener dafür. Er war, glaube ich, eher mal auf Sucht und Schizophrenie spezialisiert. Also da geht's also nicht so sehr darum, die Kindheitserinnerung aufzuarbeiten, sondern mehr zu gucken, wie komme ich mit dem Alltag zurecht? Welche Medikamente brauche ich? Ja, genau. Welche Medikamente brauche ich? Wie kann ich balanced bleiben? All diese Dinge. Also ich glaube, das war das eher.
So, dann werden wir deinem Vater oder dann widmest du deinem Vater jetzt auch den nächsten Song, wie ich gerade sehe. La Bamba.
Genau.
Und was müssen wir uns da vor unserem inneren Auge vorstellen, wenn wir uns gemeinsam mit dir erinnern?
Also meine Mutter war ja eine sehr ordentliche, fast penible Hausfrau, würde ich sagen. Und mein Vater war ja mehr unordentlich und unorganisiert. Und eins seiner Lieblingstätigkeiten war am Sonntag die Schallplatten rauszuholen und Musik sehr laut aufzudrehen. Und eines Tages, da hat er uns in den Keller geholt, also mich und meine zwei Schwestern. Und da hatte Kokosnüsse dabei. Und wir hatten so einen Zementfußboden in dem Heizungskeller auch. Und hat die Musik angemacht, sehr laut, La Bamba, und hat die Kokosnüsse genommen und hat die eins nach dem anderen auf diesen Boden geschmissen. Und dann haben wir alle rumgetanzt und Kokosnuss vom Boden gegessen. Wir fanden es herrlich. Bis meine Mutter runterkam, was ist das? Überall Kokosnuss und diese laute Musik und die Kinder und so. Sie war das halt natürlich, war natürlich extrem störend. Aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Und das ist so für mich das Lied, was mit meiner Kindheit absolut verbinde, weil es wirklich so ein toller Moment war.
Die Gynäkologin und Bestseller-Autorin Sheila Delis ist heute zu Gast. Du hast gerade von den Aufzeichnungen gesprochen, die du gefunden hast von deinem Vater. Mhm. Wie sieht's denn mit deinen eigenen Aufzeichnungen aus? Ich weiß, dass du mit 8 angefangen hast zu schreiben, mhm, auf einer alten Schreibmaschine von, genau, deiner Mutter. Genau. Was hast du da geschrieben?
Ich habe Geschichten erfunden, ganz oft über Tiere, die kleine Detektive sind und so Fälle lösen und sowas. Also ich fand so Krimis und sowas fand ich toll. Hab zum Beispiel den Orient Express umgedichtet irgendwie, also ähnlich, dass es einen Zug gibt, wo es einen Mord gab und ich fand das super. Also solche Sachen habe ich gemacht, meistens mit Mäusen aus irgendwelchen, mhm, Gründen. Meistens waren Mäuse meine Hauptdarsteller und dann halt alles Mögliche. Also dann alle möglichen Charaktere eingebaut und ja, das waren so die Dinge, die ich geliebt habe. Später in der Schule habe ich andere Dinge geschrieben, Gedichte geschrieben. Auch dieses Thema kreative Schreiben ist ja etwas, was in den USA, das ist ja ein Fach fast, ne? Also das ist ja etwas, was ja jeder machen soll. Ich war ja ganz enttäuscht, als ich gemerkt habe, in den deutschen Schulen gibt's das hier gar nicht, dass es wirklich gefördert wird. Also wirklich kreativ sein, Geschichten entwickeln, Charaktere entwickeln, all diese Dinge. Ja, und da war ich eigentlich immer sehr gut drin, hat mir riesen Spaß gemacht.
Hast du diese Geschichten noch? Hast du das auch aufbewahrt, diese Aufzeichnung?
Ich habe sie irgendwo, ja. Ich habe ganz viel natürlich mit der Hand geschrieben und ich habe es irgendwo im Keller, ja. Müsste ich gucken, tatsächlich.
Und du bist nicht dreisprachig aufgewachsen, wie man ja denken könnte.
Ja, nee, ich bin einsprachig aufgewachsen, wirklich nur mit Englisch. Es war ja in den USA ja damals nicht üblich und es war nicht erwünscht, dass man die Kinder mehrsprachig großzieht. Gerade die Lehrer sind dagegen Sturm gelaufen und haben gesagt, nein, das verwirrt die Kinder, das ist ganz schlimm, dann lernen sie erst spät reden und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir tatsächlich nur Englisch gelernt. Also ich bin mit der Sprachmelodie von Französisch, Portugiesisch und Deutsch auch groß geworden, auch weil meine Mutter Englisch spricht mit einem sehr, sehr deutschen Akzent. Also wirklich einen sehr, sehr starken deutschen Akzent. Also und auch zum Teil die Worte und die Sätze so bildet. Also tut den Verb am Ende des Satzes und so Dinge. Das war dann für mich normal. Aber als ich Deutsch dann gelernt habe, habe ich verstanden, warum. Ich so, ach so, deswegen kommt der Verb zum Schluss. Ja, das hat mir ein bisschen geholfen, Deutsch zu lernen dann.
Das war ein harter Cut. Erstmal müssen wir jetzt kurz aufdröseln, warum ihr überhaupt die USA verlassen habt. Du hast gesagt, dein Vater ist gestorben, du warst 13. Mhm. War das der Grund, warum deine Mutter dann mit euch erstmal nach Frankreich, glaube ich, gegangen ist, ne?
Genau, das war der Grund tatsächlich. Meine Mutter ist in ihrem Herzen eigentlich nie Amerikaner geworden. Sie hat nie den sprichwörtlichen Koffer ausgepackt eigentlich, sondern wollte eigentlich immer zurück nach Europa. Und da sie eigentlich sehr gute Erinnerungen hatte an Paris und auch noch so ein paar Leute kannte, hat sie gedacht, ziehen wir doch einfach mal nach Paris. Was ich so als Erwachsene denke, das war ja eine Wahnsinnsentscheidung. Also mit ein 14 und ein 15-jähriges Mädchen und eine Katze nach Paris zu ziehen. Das war auf alle Fälle eine Mammutaufgabe und war auch nicht einfach. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das waren die 80er Jahre. Paris hat sich seitdem, finde ich, verbessert. Aber das war damals, war das ganz schlimm. Also die haben die natürlich die Engländer nicht gemocht, die Amerikaner nicht gemocht. Keiner sprach Englisch. Dann natürlich ein riesen Wetterunterschied. Also da, wo wir gelebt haben in den USA, sind schon 4 Jahreszeiten, also ein Winter, ein Frühling, ein Sommer und ein Herbst. Und Paris ist ja so ein bisschen ähnlich wie Hamburg, ne? Also so, also, oder, ja, ja.
Regen, Wasser?
Regen, grau und so ein bisschen Sonne ab und zu, ne? Und die Menschen halt natürlich entsprechend gestresst und nicht angenehm, muss man sagen.
Naja, okay. Und ihr habt aber auch nicht lange gelebt, ein Jahr vielleicht?
Ja, ich glaube ein Jahr, wenn es hochkommt. Wir waren 10 Monate auf der Schule und dann hat meine Mutter dann auch festgestellt, es war zu schwer, es war zu schwierig. Und da wir sehr viel Verwandtschaft haben in Deutschland, hat sie gesagt, ja, dann gucken wir uns doch mal Deutschland an. Und dann sind wir nach Deutschland und haben da im Prinzip recht schnell dann eine Wohnung gefunden und meine Mutter hat Arbeit gefunden. Dann haben wir gesagt, okay, dann bleiben wir halt hier. Das war die Idee.
Und das war dann auch der Break. Du musstest mit 15 auf eine deutsche Schule, ohne die deutsche Sprache zu kennen.
Genau, richtig, genau. Also ich konnte so ein paar Vokabeln. Ich konnte dann mittlerweile da auch ein paar Sätze. Ich hatte ja vorher 1-2 Kurse gemacht an der Volkshochschule, mussten wir dann auch. Aber es war wirklich, also es war sehr, sehr wenig. Ich habe fast gar nichts verstanden. Das war schon heftig am Anfang.
Also ich versuche mir das, ich war mal mit, ich weiß gar nicht, mit 16 oder 17, war ich für ein paar Monate in Rouen und hatte das auch verkauft als das große Schüleraustauschding da. Das war so ein Pilotprojekt, das dann aber nie irgendwie stattfand. Und ich war eine Woche, glaube ich, dort in der Schule jeden Tag und ich habe sehr wenig Französisch verstanden und habe dann irgendwann gemerkt, gab es überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ich musste aber auch nicht. Ich habe dann irgendwie heimlich andere Sachen gemacht. Aber du musstest natürlich nur bei der Vorstellung, dass man Stunde um Stunde da sitzt und nicht versteht, worum es da geht. Wie hast du dir denn da geholfen?
Also das ist eine sehr intelligente und sehr gute Frage. Es hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Es war schwierig. Es gab ein paar Fächer, wo ich mich gut, natürlich Englisch konnte ich gut, Französisch konnte ich gut, Kunst war auch, hat man auch so hinbekommen. Aber ich hatte damals gerade am Anfang einen sensationellen, tollen Deutschlehrer, der sich mit mir hingesetzt hat vor der Schule um 7:30 Uhr, hat er sich mit mir hingesetzt, ist mit mir diese gelben Reklamheftchen, ist das mit mir durchgegangen, bis ich überhaupt verstanden habe, was der mit mir macht. Der hat mir erzählt, worum es in der Geschichte geht. Ich musste ihm Passagen vorlesen. Er hat versucht, mir zu erklären, was wichtig ist.
Hat er Französisch, Englisch mit dir gesprochen?
Er konnte ein bisschen Englisch, aber der hat versucht, alles auf Deutsch zu machen. Hat mir außerdem andere Übungsblätter und Dinge gegeben, damit ich mehr besser Deutsch lerne. Und dann hat er mir Fragen gestellt vorher und dann hat er mir im Unterricht diese Fragen gestellt, weil er wusste, sie kennt die Antwort darauf. Also da hat mir so viel geholfen, das war Wahnsinn. Aber ansonsten, ich hatte recht schnell begriffen, dass ich keinen Weg draußen habe. Also es gibt keine
Alternative.
Keine Alternative. Mhm. Es gibt keine englischsprachige Schule für mich. Du musst es schaffen. Oder du gehst unter.
Und wir reden über Wiesbaden oder über
Wiesbaden, ja. Genau. Wir reden über Wiesbaden. Da gab es zwar eine Militärschule, da ist auch meine Schwester hingegangen, aber es war und ist heute, glaube ich, immer noch eine qualitativ eher, naja, bescheidene Schule. Und ich konnte auf die deutsche Schule gehen und ich habe aber wirklich mir meine deutschen Bücher genommen und habe mich jeden Abend hingesetzt mit meinem Wörterbuch und habe es übersetzt.
Wow.
Und habe die Dinge übersetzt. Und es waren so ein paar lustige Sachen. Also zum Beispiel Geschichte. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sie die ganze Zeit, die deutsche Wirtschaft, habe ich nachgeguckt, was heißt Wirtschaft? Dann hieß es irgendwie Bar oder Restaurant oder so. Habe ich die ganze Zeit gefragt, warum reden die ganze Zeit hier von der Gastronomie? Ich habe es nicht verstanden. Bis ich irgendwann mal wurde, Economy, es verstehe ich das. Was hat für mich so null Sinn ergeben? Das war wirklich, aber so habe ich das gemacht. Und das war wirklich Willpower. Und wirklich nach der Schule, ich bin manchmal sehr, sehr spät ins Bett gegangen. weil ich Dinge einfach für mich übersetzt habe.
Hast du eine Möglichkeit gehabt, Fernsehen zu gucken? Weil das ist für viele ja, es klingt nicht so. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass bei euch der Fernseher häufiger gelaufen ist. Aber wer weiß, vielleicht auch doch.
Wir hatten ein Jahr lang keinen Fernseher, bis irgendwann mal, ich glaube, eine ganz große Special von Formel 1 kam. Ne? Formel 1 kennst du ja noch, ne? Ja.
Ach so, die Musiksendung.
Ja. Ja, und da haben wir meine Mutter bekniet, du musst ein Fernseher kommen, einen Fernseher kaufen. Dann sind wir los, haben einen ganz kleinen Fernseher gekauft. Dann kommen wir Formel 1 gucken, da waren wir so glücklich.
Weil viele lernen ja die Sprache oder haben die Sprache in unserem Alter gelernt, indem sie Serien geguckt haben, Filme geguckt haben oder so, ne? Also so parallel zur Schule oder so.
Ja, geht. Also du brauchst eine gewisse Grundstruktur, um dann dazu zu lernen. Also, aber es war tatsächlich so Dinge wie Formel 1 ging, aber was wirklich also viel geholfen hat, war, das ist so ein bisschen guilty pleasure, ein bisschen peinlich, die Bravo und was gab's dann auch, Popcorn war noch so eine, wir waren ja alle, also meine Schwester und ich, riesige Musikfans und da haben wir dann die
Freizeitmagazin, Popcorn,
also wie hieß es, Popcorn, Pop Rocky und Bravo, die haben wir uns alle gekauft und alles gelesen und so hat das hat uns glaube ich auch viel beigebracht auch.
Ja, vor allen Dingen auch. Was das Thema Aufklärung angeht, offenbar, Frau Dr. Sommer, das sind so die ersten, werde ich schwanger, wenn ich mich auf das nasse Badetuch meines Freundes setze?
Genau.
Ja,
genau,
nein,
genau.
Vielleicht.
Genau.
Okay, erstmal Musik. Cyndi Lauper hast du mitgebracht, Time After Time. Mhm. Da hast du uns das Stichwort gegeben für die Zeit, in der wir jetzt chronologisch auch wären, ne? Die USA verlassen.
Ja.
Traurige Zeit hast du noch dazu geschrieben.
Ja, ja. Also der ganze Verlassprozess von USA war wahnsinnig schmerzhaft. Meine Mutter hatte zwar schon vorher angekündigt, wir werden irgendwann nach Europa ziehen. Die Vorstellung war für mich absurd und beängstigend. Es wäre, weil ich dazu überhaupt keinen Bezug hatte. Und es wäre so, als würde man sagen würde, du ziehst jetzt, da gibt's eine neue Wohnsiedlung auf dem Mars und da ziehst du jetzt hin. Also es war völlig, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe zudem noch in USA, und ich weiß, viele Leute sagen, die Amerikaner seien also oberflächlich und so weiter. Ich hatte in USA eigentlich die besten Freunde meines Lebens. Wirklich die besten Freunde. Also 2, 3 wirklich, also ganz, ganz tolle Freunde. Und die haben es sofort verstanden. Als ich gesagt habe, meine Mutter will, dass wir nach USA, dass wir nach Deutschland ziehen, wir haben alle geheult, also die wussten alle, das ist jetzt was Dramatisches, das ist was Schlimmes. Weil das war jetzt auch nicht die Zeit, wo man sich mal eine E-Mail geschrieben hat oder mal eine WhatsApp, sondern es war halt wirklich, du warst dann weg.
Yeah.
Du warst dann einfach weg.
Yeah.
Und ich bin ja dann, als ich von USA weggezogen bin, sehr viele Jahre konnte ich nicht zurück. Ich glaube 7 Jahre konnte ich nicht zurückgehen. Flugpreise waren zu teuer. Ronald Reagan war in der Macht. Der Dollar war viel zu stark. Es war alles extrem teuer. Das ging alles gar nicht. Und ich habe also quasi in einem Schlag habe ich dann wirklich meine Umgebung, meine allerbesten Freunde und meine Sprache, meine Kultur, alles verlassen. Alles verloren. Alles auf einmal. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und auch so jahrelang auch diese Sehnsucht zu haben, ne? Und es war halt auch, ich habe so ein bisschen gehofft, vielleicht kriegst du auch so beste Freunde auch so in Deutschland. Ich habe viele Freunde, viele Bekannte gehabt, aber so diese tiefe Verbindung nicht mehr gefunden. Die habe ich nicht mehr gefunden. Die habe ich zwar später gefunden, aber mit meinen deutschen Freunden nicht so wirklich. Gute Freunde, ja, aber dieses sich wortlos verstehen, nicht.
Cyndi Lauper, Time After Time. Wie bist du denn mit deinem Kopf und deiner Fantasie umgegangen in dieser Zeit? Du warst ja einigermaßen safe eingebettet, familiär. Auch wenn deine Mutter eher der pragmatische Mensch war und wahrscheinlich nicht gesagt hat, oh, komm mal her, sondern du schaffst das schon, könnte ich mir vorstellen.
Genau, ja, genau.
Deine Schwestern waren ja gar nicht so weit von dir entfernt, altersmäßig. Hast du da einen Rückhalt gefunden oder hast du schon jetzt zurückbesinnt das Gefühl gehabt, du hast das ganz alleine hingekriegt?
Also ganz viel habe ich natürlich das Gefühl, gerade was die Schule anbelangt, konnte mir keiner helfen. Das habe ich wirklich ganz allein hinbekommen. Der gemeinsame Zusammenhalt nach draußen war mit den Schwestern auf alle Fälle, besonders mit meiner älteren Schwester, weil sie in der Zeit so eine verrückten Mut entwickelt hat. Die war wirklich crazy. Und wenn ich manchmal gesagt habe, oh, ich will nicht rausgehen, wir können nicht sprechen, ich so, nein, wir gehen da jetzt raus und habe ich an die Hand gepackt oder hat mich dann in die Diskothek, so haben wir es ja damals genannt in unserer Zeit, in der Diskothek, ne? Heute heißt es ja alles nur noch Club, in die Diskothek hineingeschmuggelt dann, ja, das war schon toll. Also ich bin froh, dass ich kein Einzelkind bin, weil das wirklich sowas ist, wo wir dann auch wirklich am Anfang dann, keine Ahnung, haben uns Jungs angesprochen, wir haben auf Englisch zurückgeantwortet, wir haben Witze gemacht, das war schon toll. Das war schon toll, so einen Kameraden zu haben, wirklich, wo man wusste, wir stecken da gemeinsam drin. Und es ist ja bis heute so, dass da eigentlich nur die Schwestern, die auch wirklich dabei waren, die sind die Menschen, die dabei waren, die wissen, was es war, die kennen die ganzen Zwischentöne, Nuancen und sonst irgendwas. Mhm. Und wir haben bis heute auch unseren eigenen Humor, unsere eigene, ja, so Dinge, so Insider-Jokes, ne? So, Anna, das ist schon toll.
Ich weiß, dass du mit dem Gedanken gespielt hast, vielleicht Schriftstellerin zu werden oder Schauspielerin zu werden. Hat diese Erfahrung, es zu schaffen, also das ist ja wirklich so ein Meilenstein, dass man es schafft, in dem Alter von 15 Jahren, also auch jetzt nicht mit 8 oder 9, wo Kinder eine Sprache auch schneller lernen und vielleicht auch nicht so schnell ausgegrenzt werden, wenn sie es nicht gleich können, hoffentlich. Mit 15 ist es ja schon nochmal ein anderer Schnack. Du bist mitten in der Pubertät, es verändert sich sowieso alles, also Horror eigentlich. Und dann musst du diese feste Struktur haben. Hat dir das genügend Selbstbewusstsein gegeben, um auch dann ein Interesse oder eine Perspektive zu entwickeln, in die Medizin zu gehen, Medizin zu studieren? Das ist ja schon ein Schritt.
Das auf alle Fälle. Ich denke, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich eins der wichtigsten Lektionen meines Lebens überhaupt gelernt. Meine Mutter kam auf mich zu und hat gesagt, alle sagen, du wirst es nicht schaffen. Und ich so, wie, wer? Ja, der von der Schule, die sagen, du wirst es nicht schaffen. Also nicht mein Lehrer, sondern Schuldirektor und sowas. Nein, du wirst es nicht schaffen. Meine Tanten und Onkel, die sagen auch, wie kannst du das dem Kind antun? Das wird sie doch nicht schaffen. Die sagen alle, du wirst es nicht schaffen. Und das löste in mir etwas aus, wo ich dachte, ich habe nichts zu verlieren. Lass uns beweisen, dass sie Unrecht haben. Fertig. Und wirklich diesen Willen einfach wirklich zu sagen, nur weil viele Leute eine Sache sagen, heißt das noch lange nicht, dass es wahr sein muss über dich. Du kreierst doch, du bestimmst doch, was wahr ist über dich und was nicht. Und was für mich auch sehr wichtig war, sehr viele Menschen haben ja Hemmung, wenn sie eine neue Sprache lernen. Sie haben Angst, etwas zu sagen, weil sie denken, was ist, wenn ich das falsch sage? Was ist, wenn ich mich lächerlich mache? Das musste ich alles ganz, ganz, ganz schnell ablegen. Ganz, ganz schnell. Man musste gerade in der Schule, musste ja die mündliche Note her, da muss man reden. Und natürlich diese sehr nette deutsche Angewohnheit, ich weiß nicht, ob das heute noch so gemacht wird, eine wirklich mitten in Satz zu fallen, wenn man irgendwie einen falschen Artikel benutzt hat. Wenn man sagt, ich gehe in der Stadt. Nein, das heißt, ich gehe in die Stadt. War das jetzt, Entschuldigung, war das jetzt gerade grammatikalisch richtig?
Ich hätte dich sonst unterbrochen.
Das war nicht immer so ein bisschen kurios. Ich sagte, ja, wir wollen, dass du es richtig lernst. Und ich so, yeah. Und ich mache immer noch heute Daddy-Das-Fehler. Und nur mit heute ist der Unterschied, dass es mir völlig egal ist. Also ich rede einfach weiter und gut ist.
Denn so. Das ist, was du jetzt gerade ansprichst, ist ja ganz wichtig. Und ich spüre es an mir und an anderen, diese Fehlerkultur, dieses Fehler machen, ja. Auch scheitern, was auch immer scheitern bedeutet. Also den Mut zu haben, dann zu sagen, okay, ja, so what? Eigentlich, und das zeigt uns das Leben im Grunde täglich, gibt's ja kaum jemanden, der uns auslacht. Also im Kleinen, ne, wenn irgendwas mal passiert, ja, ja. Im schlimmsten Fall hilft dir jemand oder Ja, oder hilft auch niemand, aber dass du aktiv ausgelacht wirst oder dass du so Häme abkriegst, ist eigentlich, finde ich, im richtigen linearen Leben nicht häufig zu spüren. Was anderes mag sein, wenn du dich ins digitale Leben hineinbegibst und unmittelbar im Bruchteil von Sekunden sich Häme auf dich ausgießen kann, weil Leute meinen, sie hätten das Recht zu reagieren und zwar in jede Richtung. Ne? Also das kann schon passieren, aber so im richtigen Leben, die meisten Menschen finden es ja auch charmant, gerade was Sprache angeht, wenn das nicht so perfekt ist. Also ist nicht schlimm, du bist nur gegen das Mikro gekommen.
Ich habe gedacht, habe ich jetzt die Aufnahme verpasst.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber eine Sache würde ich gerne noch wissen. Du sagst, deine Mutter kam zu dir und hat gesagt, übrigens, sie sagen alle, du wirst es nicht schaffen. Hat sie denn gesagt, aber ich glaube, du schaffst es?
Die wusste, dass ich das schaffe.
Hat sie
das
gesagt?
Ja. Okay. Die hat gesagt, das schaffst du. Ja. Das schaffst du. Das war so, dass da bin ich ihr bis heute dankbar. Sie hatten mir niemals signalisiert, vielleicht ist es für dich eine Nummer zu groß. So, nix, du schaffst das. Das war toll.
Okay. Du hast dann die Schule auch durchgezogen. Ja. Wusstest du, warst du dir sicher, dass es Medizin sein würde? Jura war noch eine kurze Option,
ja,
ne?
Ja, Jura war noch so eine kurze Überlegung. Also ich hatte, ich habe ja irgendwann mal so gedacht, so Schauspielerei, wusste aber ehrlich gesagt nicht so recht, wie ich das anstellen soll. Also, weil das war immer noch das Problem mit der Sprache, dass ich dachte, okay, Deutsche Staatstheater musst du, ich habe gedacht, das bist du nicht. Und Fernsehen habe ich gedacht, das bist du jetzt auch nicht. Radio hätte mich noch interessiert. Radio habe ich gedacht, Radio klingt toll, das finde ich super. Habe ich mich aber auch nicht so recht getraut. Aber jedenfalls habe ich gedacht, okay, was willst du jetzt echt machen? Weil ich habe ja ein sehr großes, dann durch das ganze, ich glaube durch die ganze Instabilität dann doch ein Bedürfnis gehabt nach einem Beruf, was stabil ist. Und ich wollte etwas tun, was etwas mit Arbeit an der Basis zu tun hat, also wirklich an der Menschheit. Also und deswegen Jura, weil ich dachte, wenn du Menschen verteidigen kannst, die Hilfe brauchen, ist super. Aber Jura habe ich gedacht, na, da kannst du nur in Deutschland arbeiten und diesen Juristen Deutsch, weiß ich, ob das so richtig ist.
Hättest dich nicht gestört oder irritiert, auch Menschen verteidigen zu müssen, die schuldig gewesen wären?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das weiß man ja dann erst später, dass es dann der Job des Juristen geht, manchmal einfach nur darum, Menschen zu verteidigen, die halt deine Rechnung bezahlen. Egal was, das wäre auch niemals meins gewesen. Und ich stand dann irgendwann mal bei meinem Hausarzt, der beste Hausarzt der Welt, der mir auch wirklich von Anfang an ein sehr toller Mensch, toller Freund immer noch ist. Und ich stand bei ihm in seiner tollen, schicken, modernen Praxis, wo alle immer gut drauf waren. Und hab mir das so angeguckt und hab plötzlich, ja, das war so eine
Vision. Wo alle immer gut drauf waren. Ja. Hallo, super, mein noch eine Spritze.
Ja, das ist so, ja, aber auch die Arzthelferin, alle schienen so glücklich und zufrieden. Und er war auch immer sehr nett und also ein ganz, ganz, ganz toller Mensch. Und ich stand da in dieser Praxis und hab irgendwie gedacht, das willst du auch machen, aber nicht ein Allgemeinmediziner oder ein Internist, sondern irgendwas mit Frauen. Ich habe damals mit Frauenarzt jetzt noch nicht so, weil ich selber noch nicht beim Frauenarzt war, das wusste ich nicht. Also ich war halt wirklich noch sehr jung. Und ich habe gedacht, irgendwas mit Frauen. Ich habe gedacht, wir machen das so, da werden wir so Gesprächsgruppen haben mit essgestörten Frauen und Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden. Und dann werden wir noch einen Raum haben, wo alle ihre Kinder mitbringen können, damit die Kinder alle rumtoben können. Und wenn du irgendwann ein Kind hast, dann tobt es da halt mit den anderen auch. Und super, und das war so meine Idee. Ich habe gedacht, so machst du das. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann,
so wie Frauenarztpraxen einfach sind in Deutschland, genau, oder?
Als ich dann mit der Gyn angefangen habe, gedacht, also so weit weg warst du da jetzt nicht von. Ja, und es war tatsächlich so, als ich meine Praxis aufgemacht habe, habe ich tatsächlich meine Tochter dann sehr oft mit in die Praxis genommen, dann meinen Sohn. Und wir haben auch tatsächlich hinten so eine Art Wohnküche mit Sofa und Fernsehen und so, wo sich alle immer hingesetzt haben, alle Kinder von all meinen Angestellten.
Ach super.
Ja, wirklich. Also wenn jemand krank war oder sonst irgendwas oder wenn Patienten ihre Kinder mitgebracht haben, dann haben die mit ihren Barbie-Puppen zusammengespielt. Also habe ich mich umgeguckt und habe gedacht, irgendwie ist das wahr geworden, damals die Vision.
Die Gynäkologie, hast du mal in einem Interview gesagt, ist natürlich auch deswegen schön, weil Menschen nicht nur zu dir kommen, wenn sie krank sind. Es geht um Vorsorge, es geht um Schwangerschaftsplanung, auch die Durchführung, dann die Überwachung, wenn man so will. Genau. Natürlich, es geht um Krankheiten, aber es geht um alle möglichen. Also Menschen sind auch durchaus gesund. Sie sind jung, sie sind mittelalt, sie sind alt.
Genau.
Also das ganze Portfolio, wenn man so will.
Eben. Und das ist ja das Tolle an der Gyn, ist, dass man mit Themen zu tun hat, die eigentlich direkt was mit dem Leben zu tun haben, mit dem Alltag, ja. Wie verhüte ich? Wie ist es hiermit? Wie komme ich klar, wenn, keine Ahnung, wenn ich nicht schlafen kann, weil mein Kind mich dauernd weckt oder sonst irgendwas oder Partnerschaftsprobleme oder keine Ahnung, ganze Dating-Szene von jung bis alt kriege ich mit. Und das finde ich schon toll. Und man schafft es immer wieder, oder ich weiß nicht, ich glaube, das schaffen die anderen auch, aber ich schaffe das, glaube ich, immer wieder, da so ein Gespräch herzustellen, wo es einfach wirklich um normale Sachen geht. Also wirklich Männer einkaufen, neue Schuhe.
Normale Sachen, Männer?
Beziehung. Ja, oder Beziehung, sagen wir mal so, ja, Beziehung in jeglicher Art.
Wir machen jetzt einen Cut nochmal mit Musik. Mhm. Don Henley. Mhm. Boys of Summer, guter Song. Mhm. Und er steht für deine ersten Jahre in Deutschland.
Genau. Das waren die ersten Jahre, tatsächlich der erste große Sommer, den wir in Deutschland hatten, wo meine Schwester und ich dann in die Stadt gegangen sind. Und da waren damals unheimlich viele US-Amerikaner stationiert in Wiesbaden. Und wir haben ganz, ganz viele kennengelernt. Und das war schon toll. Das war dieses Gefühl, der Sommer geht nicht zu Ende. Da war Weinfest und das war eine gute Zeit. Und das Lied hat ja auch etwas mit Sehnsucht zu tun, mit sich eine Zeit zurückwünschen. Und das verbinde ich mit der Zeit unheimlich. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal das Lied gehört habe, es gibt ja manche Lieder, sobald du sie im Radio hörst, verändert sich was in dir. Du denkst so, oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Musst du aufdrehen, musst du gucken, was ist das? Und das war so ein Lied. Ich habe es gehört und dann kam es, glaube ich, ein oder zwei Wochen später kam es dann in Formel 1, habe ich das Video gesehen und da war ich hooked. Ich so, das ist mein Lied, ja.
Barust, eine Radiosendung von Radio 1, sonntags immer zwischen 14 und 16 Uhr. Oder wann immer Sie möchten, als Podcast über die ARD Audiothek oder über alle anderen Podcast-Plattformen. Da finden Sie im Archiv Hörbars mit Anke Engelke und Riccardo Simonetti, mit Maria Schrader, Thorsten Sträter, Caroline Kebekus, Joachim Krohl, Monchi, Andrea Sawatzki, Guido Maria Kretschmer, Dr. Maiti Nguyen Kim und vielen anderen. Heute ist die Gynäkologin und Bestseller-Autorin Sheila Delis zu Gast. Und diesen zweiten Teil der Hörbar, tja, da kommt jetzt das auf dich zu, was eigentlich immer auf dich zukommt. Erklär mir die Welt. Ja, du hast verschiedene Bücher geschrieben, die alle sehr erfolgreich sind. Und ganz viele Leute schreiben und sagen dir vielen, vielen, vielen Dank. Vorher gab es das so nicht. Man musste sich das Wissen über all diese Bereiche, was passiert in den Wechseljahren, zusammensuchen. Es war unverständlich geschrieben oder freudlos oder schon von vornherein so stigmatisiert. Und du hast es geschafft, durch deine Art durchaus auch wahrscheinlich zu polarisieren, hier und da, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Und es sind, wie gesagt, es sind Bestseller geworden und du benennst die Dinge. Und das hilft vielen Frauen und auch Mädchen. Du hast auch ein Buch mit deiner Tochter geschrieben über die Pubertät. Mhm. Und wir steigen jetzt einfach mal ein, wenn du
magst.
Ja, ja, gerne.
Vielleicht beginnen wir mal mit dem TikTok-Kanal, denn der ist ja in dem Sinne übergeordnet, wenn man so will. Dort beantwortet ihr alle möglichen Fragen. Wahrscheinlich eher so für jüngere Leute, ne? So ein Aufklärungs-.
Ja, ja. Es ist eher ein Aufklärungsformat für Jüngere, wobei wir haben auch Ältere, die einfach immer mal wieder einschalten oder die gucken, was schaut sich meine Tochter, mein Sohn an. Und viele Dinge lernt man auch noch später. Also wir haben viele Kommentare, die sagen, warum habe ich das früher nicht in der Schule gelernt und so weiter, wo man also sich herleiten kann. Es sind also auch durchaus Ältere dabei. Wir versuchen natürlich immer wieder Basic-Fragen zu beantworten, ne, wie benutze ich einen Tampon richtig oder ist eine Menstruationstasse besser als eine Menstruationsunterhose oder whatever, ja, oder, und dann versuchen wir in die skurrilen Dinge zu gehen, weil es sind ja häufig die skurrilen Fragen, die uns so ein bisschen beschäftigen, weil wir nicht wissen, ist das jetzt eine komische Frage, wie stelle ich die Frage, wem stelle ich die Frage überhaupt, und das sind zum Beispiel Sachen, kann ich bitte jetzt, um beim Thema Tampon zu bleiben, jetzt, weil mir das spontan jetzt einfach einfällt, kann ich mit einem Tampon mit einem drin liegenden Tampon, kann ich damit Sex haben? Ist das schlecht, ja oder nein? Oder was passiert, wenn ich
ganz kurze Antwort, nehmt den raus, würde ich sagen.
Ja. So, würd genau, kurze Antwort, nehmt den raus, ganz genau. Oder was denn noch beispielsweise? Wie ist es dann mit Haare auf den Nippeln? Ne? Warum hat man Haare auf den Nippeln? Und darf man die auch rauspflücken? Und was sind das für kleine Pickelchen auf den Brustwarzen? Darf man die ausdrücken? Und solche Sachen halt, ne? Wo man einfach fragt, oder sich sagt, dafür gehe ich nicht zum Arzt. Also ich frage nicht dem Arzt, warum habe ich ein Haar da, sondern ich guck's mir an und mir ist es peinlich und ich will eigentlich, dass es weggeht. Ne? Aber das sind so die Fragen, die wir versuchen dann eigentlich aufzugreifen.
Wo man jetzt eigentlich sagt, das ist im Grunde nicht euer Job. Ich würde sagen, das ist Job der Schule und Job des Elternhauses. Nun wissen wir, dass ein Elternhaus nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann und die Informationen, die dort gegeben werden, beziehungsweise die Weichen, die dort für eine spätere Sexualität gestellt werden, müssen nicht unbedingt von Vorteil sein für diesen heranwachsenden Menschen.
Ja, das sind die meisten tatsächlich nicht, muss man ehrlich sagen. Wir gehen ja alle in unsere Sexualität erstmal ein mit dem, was unsere Eltern uns mitgegeben haben. Und es sind ganz oft sehr viel, sagen wir mal, Unkraut, was im Garten unsere Sexualität gesät wird, ja, was man aber mit der Zeit nicht bemerkt, was aber immer wieder wuchert und sein Unwesen treibt. Und man muss als Erwachsenen hingehen und versuchen, diesen Unkraut zu jäten und rauszuholen. Weil sonst lebt man mit vielen falschen Glaubenssätzen. Und manchmal ist man sich dessen nicht mal bewusst. Es kann zum Beispiel sein, der Klassiker ist, die Mutter kommt in dein Zimmer, nimm deine schmutzige Unterhose, die auf dem Boden ist, die du vielleicht seit 2 Tagen nicht gewechselt hast, weil du vergessen hast zu duschen, fass es an mit 2 spitzen Fingern und sagt, das muss aber in die Wäsche. Ja, und dieses das muss aber in die Wäsche, das reicht schon. Ne? Oder wenn ein junges Mädchen dann Schamlippen bekommt oder Vulvalippen, wie man heutzutage sagen muss, weil das Wort Scham sollen wir da in dem Zusammenhang nicht mehr nennen. Vulvalippen, und es ist ja so, eine kindliche Vulva sehen wir ja die inneren Lippen ja nicht, ne? Und wenn man anfängt zu wachsen und in die Pubertät kommt, kommen die inneren durchaus nach außen, sodass die kleinen Vulvalippen durchaus länger und größer sind als die äußeren. Viele Mütter, die sagen, wie siehst du denn da unten aus? Ja, und viele denken, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Und unsere Kinder haben, ob wir es wollen oder nicht, Zugang zu Pornografie, ob es uns gefällt oder nicht, das ist so. Und wenn es auf dem eigenen Telefon blockiert ist, dann gucken die bei jemand anderem. Und dort sind ganz oft diese zurechtgelegten Labien, Lippen. Und so fängt's an, ne? Und
das also hat man so das, was ich zu Beginn der Sendung ansprach, genau. Ne? Ich bin 56, ich habe mich oft mit anderen Frauen über Sexualität unterhalten und auch mal ernst und mal auch scherzhaft darüber, dass das eigene Geschlechtsteil so auch von Frauen selbst stigmatisiert wird. Ja, ist so, es sieht so krischelig aus und bei der einen Frau mehr und bei der anderen weniger. Letztendlich setzt man sich jetzt auch nicht im Kreis hin. Das ist bei Jungs, bei Jungs ist das, haben mir mehrere Freunde auch erzählt, das sind dann so, keine Ahnung, so, ich nenne es jetzt Wix-Spiele, so wurde es, es ist, let's face it, so wird es gemacht und man beobachtet sich gegenseitig, ne, beim Duschen, und man sieht ja auch, also Jungs können rein optisch oder auch Queers bestimmte Dinge besser sehen, schneller sehen, also richtig. Der Penis, die Hoden, das ist alles, ne, auf einen Blick erkennbar, das ist bei der Vulva nicht unbedingt so.
Eben.
Und da tauschen sich Mädchen auch im Zweifel gar nicht so gut aus.
Ja, das ist richtig. Man wüsste, glaube ich, auch nicht, welche Sprache man da nimmt. Und ich habe in meinem ersten Buch Unverschämt, habe ich das auch thematisiert, weil mich hat so ein Zwischenschritt gestört in der Beschreibung der Vulva, weil viele sagen ja, jede Vulva ist ja wunderschön, so wie sie ist, und deine Schamlippen sind ja, Vulva-Lippen sind ja wunderschön, so wie sie sind und so weiter. Und für mich fehlt da ein Zwischenschritt. Und deswegen habe ich geschrieben, wenn du noch nie deine Vulva angeguckt hast, nimm einen Spiegel und guck sie an. Und es ist völlig normal, das erstmal nicht wunderschön zu finden. Das ist völlig normal. Du siehst erstmal ganz viel anatomische Lappen, die irgendwie rumliegen und die irgendwie vielleicht ein bisschen ungeordnet aussehen. Und wenn du Haare noch hast, dann irgendwie musst du das Ganze noch ein bisschen auseinanderhalten, um zu gucken, wo ist hier was und was gehört wohin. Und das finde ich ist wichtig. Erstmal akzeptieren, so sieht das aus. Es ist jetzt nicht...
Müssen wir es denn wunderschön finden? Also zum Beispiel, ich finde meine Nase jetzt nicht besonders schön. Ich finde sie jetzt aber auch nicht besonders schlimm. Ich habe sie und ich atme dadurch. Ne? Also ich habe mir jetzt so, ich könnte sie verändern, wenn ich das möchte.
Ja.
Aber ich will damit nur sagen, dieses du musst das schön finden. Das ist wunderschön, ist auch vielleicht... Das kann man ja nicht oktroyieren.
Richtig.
Du spürst es oder du spürst es nicht.
Richtig.
Und wichtiger ist vielleicht, es nicht hässlich zu finden.
Richtig. Wichtig ist auch, es nicht hässlich zu finden, zu wissen, das ist jetzt nicht, also genauso wie der Hoden des Mannes. Der Hoden des Mannes ist ja auch nicht.
Nicht.
Habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht, dass irgendwelche großen Bildhauer jetzt gesagt haben, ich will jetzt mal den perfekten Hoden mal irgendwie in Stein meißeln. Also. Der sieht ja jetzt auch nicht besonders doll aus, aber man macht sich da, glaube ich, keine Sorgen, ob eins sein nun größer, kleiner, schrumpelig, Haare dran, zweifarbig.
Im Gegenteil, ich habe Eier, ich habe doch die Eier, das zu machen, so.
Ich finde auch diese ganze Sprache so interessant.
Ja.
Wenn jemand besonders mutig ist, sagen wir, er hat Eier, und wenn jemand irgendwie so ein Weichei ist oder whatever, nennt man ihn einen Pussy. Und dafür ist aber die Vagina richtig zäh. Ich meine, die hält echt was aus. Wirklich. Die ist, meine Güte, ne? Also von wildem Geschlechtsverkehr zu irgendwelchen Dildos unterschiedlicher Größe, du liebes bisschen. Aber so ein Hoden, mein Gott, ist ein bisschen kalt, zieht er sich schon zusammen. Ja, kommst du mit dem Knie aus Versehen dagegen, ist der Abend hin. Also ich meine, es ist doch wirklich, ist doch so.
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen.
Nein, nicht nachmachen. Aber ich meine, wir müssen eigentlich nicht mal sagen, jemand hat Eier. Wir müssen eigentlich sagen, jemand hat Vagina. Boah, du hast ganz schön, du musst echt eine tolle Vagina in der Hose.
Du bist eine Vagie.
Du bist echt eine Vagie.
Wow.
Genau, ganz genau.
Nein, aber das ist, ich weiß nicht, ob ich da gepiept werde oder ob wir gleich vom Sender fliegen oder ob sich Radio 1 dematerialisiert, wenn ich das sage, aber... Auch abwertende Dinge, ey, pass mal auf, ich fick dich. Das ist ja eigentlich,
richtig,
ne, das ist abwertend. Oder Bitch, das ist in vielen Sprachen ist das Weibliche, das Abgewertete, ne? Das Kleine, das Schmutzige, das, also da müssen wir...
Eben, aber auch dieser Akt des Penis in sich Empfangens, you're fucked. Was ist denn das?
Mhm.
Und das ist international anerkannt als was ganz Schlimmes, weil man irgendwie da, keine Ahnung, going out on a limb here, vielleicht irgendwie als, weil man Opfer ist, weil man hilflos ist, vielleicht weil man ausgeliefert ist.
Es ist der aktive Part, dieses penetriert werden, um es jetzt einfach mal ungepiept zu sagen.
Ja, genau.
Ist das Überlegene, ist das Mächtigere.
Ja, ne? Genau. Das ist so ein, glaube ich, so etwas, was in unserer Sprache fest verankert ist. Dennoch müssen wir es nicht leben und wir müssen es nicht wiederholen, denke ich.
Wir müssen es nicht wiederholen.
Nee, genau.
Oder wir wiederholen es mit einer Selbstermächtigung.
Genau.
Also in dem Moment, wo ich sage, wo ich jemandem gestatte, das zu tun, mich zu unterwerfen, meinetwegen. Es ist was völlig anderes.
Ja,
dann ist es ein Spiel oder eine Fantasie oder so und dann ist das
richtig,
okay.
Richtig.
Aber nicht, wenn es gegen meinen Willen geschieht. Das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich.
Absolut.
Hast du wenigstens Sexmusik mitgebracht? Nein.
Ich habe keine.
Jetzt kommt hier Adele mit Love Song auch noch. Das ist doch, ach, ich weiß nicht.
Soll ich ein Sexlied?
Weiß ich nicht. I Love to Love You Baby fällt mir ein. Donna Summer oder hier Serge Gainsbourg mit Je t'aime.
Nee, weißt du, was für mich ein absolutes Sexlied ist? Absolut irre. Ich glaube, das gab es von Grace Jones. Ich kenne aber nur die Version von Eurythmics, Underground Train.
Oh, aus 9,5 Wochen.
Ja.
Oh, sehr gut. Das ist ein guter
das
Song.
Das ist Hammer, weil das einfach dieses ganz langsame Anfangen und diese Spannung, was sich aufbaut, das ist toll.
Wir haben aber auch alle diese unglaubliche Kim Basinger dazu gesehen. Das ist so miteinander verknüpft. Das ist Sexualität total
irre.
Ja. Absolut, ja. Absolut. Also, liebe Kinder, wenn ihr diesen Film...
Die finden das bestimmt extrem harmlos, wenn sie das sehen.
Okay, also jetzt hören wir Adele und danach werden sie erfahren, was es damit auf sich hat. Sheila DeLisle, Gynäkologin und Bestseller-Autorin, ist heute hier zu Gast. Jetzt hören wir die Geschichte hinter diesem Song. Wenn Sie sich erinnern, als das Gespräch losging, gab es so einen Cliffhanger, der da lautete, The Weeknd, Blinding Lights, nach 30 Jahren mit der großen Liebe wieder zusammengekommen. Wie ging die Geschichte überhaupt los?
Also, ich habe ja erzählt, dass ich ja, als ich nach Deutschland gekommen bin, gar nicht so, also zwar Freunde hatte, aber nirgends diese tiefe Verbindung gefunden habe, die ich in den USA hatte. Also ich habe ja auf einem Schlag ja eigentlich relativ viel persönlich verloren und habe einfach versucht, mich mit allem wieder jetzt neu einfach zu
arrangieren.
Arrangieren ist das Wort, was ich suche. Ja, einfach neu zu arrangieren und habe gedacht, okay, es ist vielleicht liegt es an der Sprache, ich weiß es nicht, aber ich bekomme nicht diese tiefe innige Verbindung. Es gab an meiner Schule einen jungen Mann, 3 Jahre jünger als ich, die in meiner Klasse nannten ihn George. Und dann habe ich gesagt, George, wo kommt der her? Und dann haben die gesagt, irgendwie aus England. Und ich gesagt, ach Gott, Engländer, ja, okay. Weil Engländer zu der Zeit waren nicht besonders nett zu Amerikanern. Wir waren alle so, oh, you silly Americans, yes. Also habe ich gedacht, nee, in meiner Teenie-Arroganz habe ich gedacht, nee, mit dem will ich gar nicht reden. Und jedenfalls...
Mit 3 Jahre jüngeren Jungs doch sowieso nicht, oder? Ne, damals.
Also, ja, genau, das ging gar nicht. Aber wir wohnten in der Nähe voneinander. Deswegen haben wir uns ständig gesehen und im Bus ständig gesehen und nie miteinander gesprochen. Und irgendwann mal später, da muss ich 19 gewesen sein und er dann wahrscheinlich 16, 17. Wir waren irgendwie in so einer Grunge-Bar-Diskothek. Und er kam auf mich zu und sagte, durch diese laute Musik sagte, von der Identität und der Identität ist die Differenz, ist Liebe. Dann habe ich ihn so angeguckt und dann sagte er, guter Rat ist nicht umsonst, eine Zigarette bitte. Und ich war sehr geizig mit Zigaretten, weil die waren ja sehr teuer. Aber ich habe gedacht, dieser Typ ist so lustig und habe ihm eine gegeben. Und danach haben wir wieder 2 Jahre nicht miteinander geredet. Und ich war dann wieder auf einer Party, habe den wieder da stehen sehen und bin auf ihn zu und habe gesagt, hast du Feuer? Also damals haben wir alle geraucht. Ne? Muss man wahrscheinlich jetzt sagen, kleine Kinder zu Hause nicht nachmachen. Also damals haben wir alle geraucht, das war so. Wo die Zigaretten so teuer waren, 4 Deutschmark gekostet.
Das war nicht teuer, wenn du dir überlegst, wie viel die jetzt kosten. Oh Gott.
Ich habe alle einen Herzinfarkt bekommen. 4 Mark, 2 Euro. Wahnsinn. Und bin ich auf ihn zu und habe gefragt, hast du Feuer? Und der so, ja. Ja, und dann habe ich ihm auch eine Zigarette angeboten und habe gesagt, sag mal, laute Musik, immer noch laute Musik. Ich so, du heißt George, sagt er, ja. Und dann sage ich, du bist Engländer. Und dann sagt er mir ins Ohr, I come from San Antonio, Texas. Und in dem Moment, glaube ich, habe ich geistig, seelisch irgendwo ein Klavier neben mir fallen hören. Dann sage ich so, bumm. Und ich so, what? Wie bitte? So auf diesem ganzen fremden Planeten deutsche Schule, wo nur darauf konzentriert war, irgendwie einigermaßen eine Klasse zu schaffen und die Noten zu machen und irgendwie meine Sachen zu übersetzen, war sozusagen jemand von meinem Planeten auch da und ich habe es gar nicht gewusst. Und wir haben uns miteinander kurz unterhalten, haben die Telefonnummer ausgetauscht und dann habe ich 2 Tage später einen Brief bekommen von einer meiner besten Freundinnen, wie gesagt, diese 3 Freunde, die ich da verlassen habe, die mir eine sehr, sehr persönliche, aber schlimme Nachricht gegeben hat. Und ich habe spontan gedacht, der Einzige, der das jetzt versteht, ist dieser Typ, den du vor ein paar Tagen kennengelernt hast. Und habe dem angerufen, habe gesagt, hallo. Und ich sage, ich bin's, Sheila, ich muss dich sehen. Und er sagt nicht, wer, wie, warum, was, wie. Der sagt, okay. Und dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet, oder ich glaube sogar Abend, für denselben Abend noch verabredet. War der 5. Juli 1990, weiß ich noch. Und wir haben uns den ganzen Abend unterhalten und es war für mich wie ein Nachhausekommen. Es war für mich wie, ja, jemand von deinem Planeten. Ne? Und am Ende des Abends habe ich festgestellt, ich bin in diesen Mann verliebt. Ich habe es geahnt, gedacht, shit, ja, das ist jetzt sehr intensiv alles. Und aber mir war es dann am nächsten Tag klar. Das weiß man dann. Man weiß einfach, es gibt Menschen, die begegnest du und du weißt, dein Leben wird am nächsten Tag jetzt nicht mehr derselbe
sein.
Wie
toll ist das?
Ja, ja.
Wie toll. Weil wenn du lernst Charles Manson kennen oder sonst irgendwie, dein Leben wird nicht mehr sein wie vorher. Aber wie schön, wenn es gut geht.
Ja.
Ging es denn erstmal nicht gut? Denn ihr müsst euch irgendwie offenbar verloren haben.
Ja, wir haben uns verloren. Also wir sind, und das sind wir bis heute noch, ganz unterschiedliche Typen. Er ist wahnsinnig geduldig und schaut sich alles sehr lange an, bevor er eine Entscheidung treffen kann. Ja, er will alles immer erstmal überlegen. Und ich bin so, will ich, habe ich, kaufe ich, Kreditkarte, kommt mit mir nach Hause. So, also das sind wir so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin aber auch relativ stolz. Und wenn jemand mich jetzt am nächsten Tag nicht sofort zurückruft, nein, jetzt bin ich beleidigt. Meine Tochter hat es übrigens genauso. Jetzt hat er mir seit 10 Minuten nicht zurückgeschrieben. So, heute machen wir das alles per WhatsApp. Ich sage, Mann, entspann dich. Ja.
Aber er ist doch online.
Ja, ja.
Oh, das ist so furchtbar, dieses alles sehen können, diese Unmittelbarkeit.
Ja, fürchterlich.
Horror.
Voll fürchterlich. Und jedenfalls sind wir da irgendwie so ein bisschen aneinander vorbei, haben uns ein bisschen aneinander vorbei unterhalten.
Schade.
Ja, wir haben uns ganz viele Briefe geschrieben. Ich fand seine waren total missverständlich, er fand meine waren total missverständlich. Und irgendwie haben wir dann beide irgendwie so, nee. Aber wir sind Freunde geblieben.
Habt ihr euch nie geküsst?
Doch.
Also damals, nach diesem ersten Treffen?
Doch. Also es war eine sehr intensive Beziehung, ungefähr für 6 Wochen.
Aha, okay. Ja, mit allem Pipapo?
Mit allem Pipapo, auf alle Fälle. Also sehr, sehr intensiv, 6 Wochen, 8 Wochen, dann musste ich nach USA oder bin ich nach USA, dann ist er nach USA. Also insgesamt, sagen wir mal, war das so insgesamt 3 Monate. Und dann hat sich das auseinander. Mhm. Ja, wir haben da irgendwie nicht mehr so den Zugang zueinander mehr. Also auf einer freundschaftlichen Basis ja. Also nachdem ich irgendwie gemerkt habe, dass wird jetzt hier nichts mehr mit ihm, kam der Kontakt wieder und wir sind Freunde geblieben über die Jahre. Und dann immer wieder, und auch bis wirklich das Erwachsenenleben hinein, einmal im Jahr irgendwie angerufen, dann später einmal im Jahr irgendwie eine E-Mail geschrieben, so in der Art. Aber es war für mich immer so ein Meilenstein-Mensch, ne? So einfach wirklich so ein Meilenstein-Mensch.
So, aber es hat ja irgendwie offenbar einen Turn bekommen, denn nochmal, die Sendung begann mit, nach 30 Jahren mit der großen Liebe wieder zusammengekommen.
Genau. Genau, und das war ein wirklich so ein irrer Zufall. Das war, als Covid angefangen hat, und ich bin, weiß ich noch, durch die Innenstadt von Wiesbaden, und es war gerade dieses Lockdown, erster Tag. Und ich kam mit dieses Lied in den Kopf von R.E.M., It's the End of the World as We Know It. Und das ist so ein bisschen, also wir waren immer so ein bisschen Indie-Musik aus den 90ern, das war so immer ein bisschen unseres. Und da bin ich in der Praxis angekommen, habe gedacht, ach, den musst du mal irgendwie, schreibst du dem mal. Dann habe ich dem geschrieben, hallo, ist das überhaupt noch deine Telefonnummer, bla bla bla, wie geht's dir und so weiter. Hat er mir zurückgeschrieben, es geht ihm sehr schlecht und ich soll ihm heute Abend anrufen. Ich so, oh, was ist denn jetzt los?
Wie lange hattet ihr nicht gesprochen oder keinen Kontakt gehabt?
Da hatten wir bestimmt 4, 5 Jahre keinen Kontakt mehr gehabt,
okay.
Also relativ lang. Und da habe ich ihn abends angerufen und da hat er mir erzählt, dass er einen schweren Autounfall hatte und recht komplizierte Knochenbrüche hatte, auf Malta lebt. Und dass die Ärzte dort das nicht operieren wollten, weil Lockdown, tralala. Und das war, weil ja, komische medizinische Aussagen, das könne bis zum Sommer warten und so. Ich habe ja ein paar sehr gute Orthopäden und Unfallchirurgen in meinem Bekanntenkreis und habe denen die Röntgenbilder gezeigt und gesagt, hier, hör mal, das kann doch nicht warten bis im Sommer. Und das war damals tatsächlich der Vater meiner Kinder, der auch gesagt hat, der muss sofort hierher kommen, das muss sofort operiert werden.
Vielleicht sollten wir jetzt klären, wenn das in Ordnung ist, ja, dass ihr, habt ihr schon getrennt gelebt?
Ja.
Gute Information an dieser Stelle.
Wir haben da schon lange getrennt gelebt. Deswegen. Und dann habe ich ihm die Bilder gezeigt. Dann hat er gesagt, nee, das muss sofort operiert werden. Und da hat gesagt, er kennt einen Chirurgen in Frankfurt, der Österreicher ist und der alles operiert, der jede komplizierte Fraktur überhaupt operiert, wo sonst keiner dran geht. Und das waren paar sehr komplizierte Frakturen. Also wirklich. Okay. Wirklich Wahnsinn. Und das Problem war, dass keine Flieger gekommen sind, weil gerade Lockdown war. Und er musste dann tatsächlich mit einer Cargomaschine von Lufthansa von Malta nach Wiesbaden kommen. Und dann, also nach Frankfurt dann. Und das tat er. Und an dem ersten Abend, wo er da war, haben wir, glaube ich, geredet bis morgens um 5. Und wir haben jeden nächsten Abend geredet bis morgens um 5. Und es war, als wäre kein Tag, als wir waren beide wieder, es war wieder 1990 wieder. Das war irre.
Und seitdem sind wir zusammen.
Ja, seitdem sind wir zusammen. Genau. Ja.
Glückwunsch. So. Ihr seid jetzt also glücklich zusammen. Es gibt jetzt aber nicht noch eine Glücksrubrik für einen Song, sondern wir wollen testweise eine neue Rubrik einführen, dass jeder Gast, der hierher kommt, so ein Guilty Pleasure Song spielen muss. Tja, so Musik, die zu Unrecht als nicht cool gilt oder peinlich. Ich glaube, Sie wissen schon und ihr wisst schon, was gemeint ist. Halt so ein Lied, das man so, ja, wo man so sagt, damit kann ich nicht angeben, aber ich liebe es. Genau. Jeder hat diese Songs. Mhm. Und welchen hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Justin Timberlake. Selfish, Justin Timberlake Selfish, so jetzt als neuestes Lied, weil irgendwie, ich glaube, so in meinem Alter Justin Timberlake noch gut zu finden, aber ich finde ihn toll. Ich finde das Lied auch schön.
So, es wäre schändlich und verschenkt, wenn Sheila DeLis hier ist, Gynäkologin und Bestseller-Autorin, und wir nicht nochmal in diese Themen einsteigen. Ich möchte nichtsdestotrotz deine Bücher unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Das aktuelle behandelt Endometriose. Mhm. Eine sehr für viele Frauen extrem schmerzhafte Krankheit, die noch nicht in dem Sinne behandelbar ist. Man kann die Symptome, wenn ich das richtig verstanden habe, lindern.
Richtig, ja. Wobei es sehr vielfältig ist. Erwähnenswert ist auf alle Fälle, dass allgemein sagt man, 10% aller Frauen haben diese Erkrankung. Das sind ungefähr so viele Frauen, die in Deutschland Diabetes haben. Aber eigentlich geht die Dunkelziffer wahrscheinlich bis 20%.
Woran erkennt man, dass man Endometriose hat?
Also Endometriose macht eine Vielfalt von Beschwerden. Hauptbeschwerde Nummer 1 ist, es sind ganz, ganz schlimme Regelschmerzen.
Haben viele Frauen, die
haben
ich kenne.
Haben sehr viele. Das muss man aber auch wiederum runterbrechen. Es gibt Frauen, die haben manchmal schlimme Regelschmerzen und manchmal nicht schlimme Regelschmerzen. Und das kann auch Endometriose sein. Und ein weiterer Leitsymptom von der Endometriose ist die Unfruchtbarkeit, also Frauen, die einfach nicht schwanger werden. Und es gibt auch, wenn man das umgekehrt aufdröselt, die ganzen Frauen, die nicht schwanger werden, sind ungefähr 50%, die Endometriose haben, die aber nicht wissen, dass sie Endometriose haben. Das ist total irre, weil sie jetzt nicht so schlimme Schmerzen haben. Also wo das Leitsymptom eher ungewollte Kinderlosigkeit. Dann gibt es als weiteren Leitsymptom diffuse Bauchschmerzen, völlig unabhängig von der Regel. ja, die sich auch zeigen können in Blähungen, Verdauungsstörungen, Verstopfungen, Durchfall, Krämpfe aus dem Nichts heraus, ja. Und all das kann Endometriose sein.
Und erkennen lässt sich das final durch eine Bauchspiegelung?
Richtig.
Und das bedeutet aber, es ist eine lokale OP oder was ist eine Bauchspiegelung?
Eine Bauchspiegelung ist eine OP mit Vollnarkose, wo man quasi über den Bauchnabel eine Kamera hineinführt und in zwei kleine Schnitte im Unterbauch links und rechts Operationsinstrumente einführt. Man nennt diese Art von OP minimal invasiv, weil man halt entsprechend gar keinen so großen Bauchschnitt macht und versucht dort erstens die Endometriose zu diagnostizieren, zweitens so ein bisschen das zu beschreiben in Stadien, also leicht, mittel, schwer, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht. Drittens, wenn es geht, die Herde so weit möglich zu entfernen. Man spricht auch davon, den Bauch zu sanieren. Das gelingt manchmal gelingt es nicht. Es kommt drauf an. Aber man ist oft nach so einer OP nicht geheilt oder kuriert, sondern es ist erstmal was entfernt worden, was vielleicht dann für die weitere Therapieentscheidung hilft.
Also wenn Sie das Gefühl haben, das könnte auf Sie oder Ihre Partnerin zutreffen, dieses Buch ist jetzt 2024 erschienen, es heißt Endometriose. Aber ich möchte noch andere Bücher Ihnen ans Herz legen. Also ich weiß, dass Woman on Fire, dieses Buch über die Wechseljahre, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich selbst gehöre zu den glücklichen Menschen, die kaum oder keine Wechseljahresbeschwerden haben oder hatten. Dafür bin ich mit einer Hammermigräne gesegnet, also möglicherweise verstärkt durch die Wechseljahre. Ja, genau. Ja. Aber ich weiß, dass viele andere Frauen ganz unterschiedliche Symptome haben. Ja. Da gibt es ja auch noch die Fibromyalgie. Genau. Und die Fibromyalgie ist, wenn ich das so sagen darf, echt ein Arschloch.
Ist ein richtiges Arschloch,
ja. Weil die hat ja einen Koffer voller furchtbarer Beschwerden.
Furchtbar.
Und die, ich habe es jetzt auch wirklich durch die Lektüre dieses Buches erst gelernt, dass viele Frauen einzelne Symptome versuchen zu ergründen. Warum bin ich so niedergeschlagen? Warum kann ich nicht schlafen? Genau. Warum habe ich hier diese Schmerzen? Warum ist dies das? Nervenschmerzen, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen. Also
Wahnsinn, ne?
Allem unterschiedlichsten Sachen, wo man das Gefühl hat, man müsste zu 30 verschiedenen Ärztinnen oder Ärzten gehen.
Genau.
Und dann ist es
Fibromyalgie.
Myalgie.
Fibromyalgie, ja. Fibromyalgie ist etwas, was wirklich unterschätzt wird. Also man hat Schmerzen und man fühlt sich wirklich krank. Man fühlt sich wirklich krank und man versucht natürlich Sport zu machen und alles, aber es ist alles anstrengend.
Aber nicht nur Unterleibschmerzen, ne? Also das ist ganz unterschiedliche, offenbar. Also ja, das ist ja so mannigfaltig.
Ja, ja, also Fibromyalgie sind ja im Prinzip, heißt es im Prinzip, dass die Muskulatur, das Muskelskelett, wo man so will, einem wehtut. Das tut einem dann alles weh. Ich habe Patienten, die sagen, das ist einfach, dass die Muskeln wehtun, wenn sie einfach reindrücken, so als hätten sie überall wie so einen blauen Fleck. Das geht häufig auch in Gelenkschmerzen über. Ich habe mich letztens mit einer Patientin unterhalten, die sagte, wenn ich im Bett liege und ich liege auf der Seite und meine Knie liegen übereinander, dann tut das schon weh. Und das sind solche Sachen, wo man einfach das Gefühl bekommt, man wird alt. Was ganz, ganz viele Frauen in Asien haben, sind die Schulterschmerzen. Lustigerweise sagt man in Asien, du bist in den Wechseljahren, wenn du Schulterschmerzen hast, nicht die Hitzewallung sind da das Leitsymptom. Finde ich ganz interessant.
Und wie kommt das?
Viele Frauen bekommen Schulterschmerzen. Es gibt eine Erkrankung, nennt sich Frozen Shoulder. Ja. Habe ich auch übrigens beidseits, muss ich beides behandeln lassen, wo die Bewegung einfach eingeschränkt und schmerzhaft ist. Ne? Und das ist wirklich sehr, sehr doof.
Gedächtnislücken fallen dazu, Haarausfall kommt dazu, Gewichtszunahme, Schlafstörungen, entzündete Nervenenden. Ganz also viel. Kann man die Fibromyalgie eindeutig diagnostizieren, wenn man gezielt danach sucht?
Nee. Das ist ja im Prinzip eine Ausschlussdiagnose. Es ist ja nur etwas, was jemand einem dann erzählt. Aber das Ding ist, wenn man als behandelnder Orthopäde oder Arzt weiß, diese Patientin ist in den Wechseljahren vom Alter her und sie kommt mit diesen neuen Symptomen und sagt, mir tut alles weh, mir tun die Gelenke weh, mir tun die Muskeln weh und so weiter. Natürlich kann ich sie auch ins MRT schicken, aber wahrscheinlich ist es ein hormonelles Problem. Erstmal die Hormone ausgleichen mit allem. Also man kann so viele Zustände wirklich verbessern, wenn man die Hormone wieder auf ein niedrig normales Level einfach bringt. Mhm. Man versucht die Patientin jetzt nicht reinzubringen in ein Hormonlevel, die sie hatte mit 20. Das ist ja Blödsinn. Also das braucht man ja auch nicht, sondern einfach nur den normalen Minimalbedarf. Das reicht schon. Auch das Thema Depression. Unheimlich viele Frauen haben Depressionen.
Das habe ich auch mitbekommen. Mir selbst geht's gut. Ich habe das bei 2, 3 Frauen erlebt, die verloren gegangen sind, wo ich eher durch Zufall gesagt habe, hast du das mal probiert mit Hormonen? Nee, es gibt eine unglaublich große Ablehnung, was Hormone angeht. Ja. Die haben wirklich eine schlechte Lobby. Mhm. Ich weiß, dass man sich gut einstellen lassen muss und dass es auch Frauen gibt, die aufgrund bestimmter Vorerkrankungen nicht gut auf eine Hormontherapie ansprechen. Ne? Ja, also da muss man schon auch vorsichtig sein. Das ist nicht ein Allheilmittel, aber für viele eben schon.
Eben. Aber es ist nicht alles. Also ich bin, glaube ich, recht gut hormonell eingestellt und dennoch habe ich Frozen Shoulder bekommen. Mhm. Und dennoch habe ich manchmal Gedächtnislücken. Und dennoch tut mir manchmal was weh. Das ist so. Aber was bei mir hilft, und es ist das, was ich allen erzähle, ist es die Ernährung und die Bewegung. Es ist das A und O. Mhm. Man muss wirklich gucken, dass man ganz, ganz oft in der Woche Sport macht. Und zwar irgendwas Schweres hebt und wieder hinlegt. Und irgendwas Schweres hebt und wieder.
Weil das die Knochendichte auch, glaube ich, befördert.
Ne? Richtig. Also weil jeder redet von der Osteoporose bzw. Osteopenie, dass die Knochen schwächer werden. Aber es werden nicht nur die Knochen schwächer, es werden die Muskeln schwächer. Wir verlieren 1% unserer Muskelmasse pro Jahr ab dem 40. Lebensjahr, ne? Und das summiert sich dann, ne? Das wird immer, und ich glaube, es sind sogar 3%. 3% jedes Jahr ab dem 40. Lebensjahr. Es wird immer weniger. Und je weniger Muskelmasse ich habe, desto müder werde ich, desto anstrengender ist alles, desto mehr nehme ich zu oder schneller nehme ich zu. Und es geht ja aber nicht um Eitelkeiten, sondern es geht um die Gesundheit. Und deswegen ist Sport, Gewichte heben extrem wichtig und die Ernährung ist wichtig. Und ich weiß, ich mache mich immer zum Buhmann, aber Alkohol muss wirklich aufgehoben werden für Gelegenheit hier mal Silvester mal ein Gläschen oder so, weil das ist jeden Tag ein Glas Wein ab Mitte 40, das verzeiht der Körper einem nicht mehr und man verliert am nächsten Tag auch Stunden.
Gut, wir spielen jetzt noch eine Musik. Mike and the Mechanics hast du mitgebracht. Ja. All I Need is a Miracle. Ja, das denken sich wahrscheinlich auch wirklich viele Leute, die in den Wechseljahren stecken. Also nochmal, das Buch heißt Woman on Fire. Und Sie können sich über alles Mögliche dort informieren, schlau machen, sich auch über bioidentische Hormone schlau machen. Letztendlich, auch diese Zahl habe ich gelernt, 90% der hormonellen Versorgung geht verloren.
Genau,
wenn Frauen in den Wechseljahren sind. Überhaupt.
Und wenn ich noch einen Satz sagen dürfte zu meinem Buch, also bei meinem Buch geht es nicht darum, alle Frauen zu überzeugen, du musst jetzt Hormone nehmen, sondern es muss einfach jede Frau wissen, was passiert mit mir, wenn ich keine Hormone nehme, was passiert mit mir, wenn ich Hormone nehme, damit man einfach sich entscheiden kann für einen Weg. Ja, es muss sich jeder, den müssen ja nicht alle Hormone nehmen, wenn sie nicht wollen, aber dann musst du wissen, was auf dich zukommt. Dann musst du auch wissen, für welche Erkrankung du jetzt eher anfällig bist, dass du wirklich, wirklich, wirklich dich gut um dich selber kümmerst. Ja, weil man hat schon eher ein Risiko, einen Diabetes zu entwickeln oder
ohne Hormone oder mit Hormonen.
Ohne Hormone oder einen Bluthochdruck zu entwickeln.
Knochenbrüchigkeit. Dünne,
absolut. Dünne Knochen, Harninkontinenz, all diese Dinge. Ne?
Was ist wiederum das Risiko, wenn Frauen, es heißt ja bioidentische Hormone. Richtig. Also ich weiß, dass aus der Jamswurzel ein Stoff gewonnen wird.
Aus der Jamswurzel. Da kommt eigentlich aus Diosgenin, da werden die Hormone hergestellt. Es besteht vielleicht, und ich sage deswegen vielleicht, ein etwas höheres Risiko, Brustkrebs zu entwickeln. Und zwar hat man sich das da aber hergeleitet, weil man sagt, Frauen, die länger ihre Periode bekommen, haben eine 0,1% höhere statistische Zahl oder Chance, Brustkrebs zu entwickeln. Aber das ist etwas, was man sich aus Daten herausgezogen hat. In real life wissen wir auch aus retrograden Studien, sozusagen Beobachtungsstudien in Frankreich, dass Frauen, die unter Hormonersatz stehen, insgesamt länger gesund sind und auch weniger Krebs entwickelt haben und auch weniger Brustkrebs, was man sich auch vorstellen kann. Wenn man mehr Energie hat, keine Schmerzen hat und so weiter, man macht mehr Sport, man trinkt mehr Wasser, man hängt nicht depressiv zu Hause auf der Couch rum und frisst Toffifee und
ich liebe Toffifee.
Toffifee ist schlimm,
das
oder?
Das ist furchtbar.
Ich kann nicht einfach nur eine essen.
Nein,
ich muss die ganze Packung
natürlich
essen.
Deswegen gibt's davon auch keine Fünferpackungen oder so. Man muss gleich so ein ganzes Display essen.
Ich glaube, bei der Metro gibt's Fünferpackungen.
So, wie kommen wir von dem einen jetzt? Wir kommen jetzt direkt in den nächsten Song. Mike and the Mechanics.
All I Need is a Miracle.
All I Need is a Miracle. Es gäbe 2000 Fragen noch, auf jeden Fall, weil dieses Thema groß ist, riesengroß ist. Wie haben wir angefangen? Wir waren doch ziemlich herausfordernd am Anfang. Wir haben gesagt, es würde das Wort Selbstbefriedigung fallen, und ich habe irgendwas davon gesagt, dass die Klitoris anatomisch an einer etwas unglücklicheren Stelle ist. Also so habe ich es, glaube ich, formuliert. Ja, weil ich gucke gerade auf meine Unterlagen.
Ich wollte gerade sagen, die Aussage ist ja interessant zu betrachten. Die Klitoris ist an einer unglücklichen Stelle. Das ist tatsächlich,
Findest du gar nicht?
Nee. Da kommt man wenigstens selbst gut dran. Das ist doch super.
Ja, man kommt gut dran. Aber ich fand, dass es, und möglicherweise hat sich da jetzt was verändert, dadurch, dass mit Sexualität an den Stellen, wo sie gezeigt werden kann, offener umgegangen wird und auch die sozialen Medien da nochmal so einen Schub geleistet haben, ja, Fluch und Segen. Aber ich bin groß geworden mit der Vorstellung, dass eine Frau in einem Versandhauskatalog einen langen Massagestab sich an die Wange hält.
Genau.
Ne, so.
Oder auf den Rücken,
auf die Schulter, auf die Frozen-Schulter, ganz genau. Und ich glaube, dass ungefähr 25 Millionen Containerladungen Dildos verschifft wurden von A nach B und in Frauenkörper eingeführt wurden, ob nun selbst oder fremd eingeführt.
Ja.
Und sich Frauen gewundert haben, warum sie keinen Orgasmus bekommen. Ja. Denn das ist doch hier gerade Selbstbefriedigung, so ein Massagestab.
Ja,
also insofern, da hat sich ja viel getan. Es gibt ja die Flying, Aufleg, Super Vibrator. Also da gibt es ja irgendwie jeden Kram. Aber damals gab's die Art Use. So, und da sind ältere Herren hingegangen mit Plastiktüte in der Hand. Da, ne, so. Das war nichts für junge Mädchen oder für junge Frauen.
Um Gottes Willen. Und wenn man auch mal in so einen Sexshop reingegangen ist, also ich finde, hat man sich im Grund und Boden geschämt. Da waren auch so komische Typen, die haben einen da so angeguckt. Fürchterlich. Ich habe auch gedacht, dann das soll die Sexualität sein. Ganz, ganz schlimm. Und mir ging es aber selber auch genauso, dass ich mich ganz lang gefragt habe mit einem Vibrator, warum ist es gut, wenn es drinnen vibriert? Ja. Ich fand es eher nur so wie beim Zahnarzt. Also man denkt, also was Besonderes fühle ich da nicht. Und dadurch, dass da keine Aufklärung dabei ist, dann denken ja viele Frauen mit mir, stimmt irgendwas nicht.
Ja, ganz
nicht.
Genau. Also ich weiß, dass wir in so einem relativ großen Kreis mal saßen nach einer Diskussion. Dort gab es viele Frauen, die so Ende 30 waren. Und die sagten, sie hätten in ihrem Leben nie einen Orgasmus gehabt. Und das hat mich jetzt gar nicht so erstaunt. Es hat mir nur so leid, weil ich dachte, vielleicht hatten die ganz tollen Sex eigentlich mit Leuten, die sie toll fanden und sexy fanden, dachten aber, mit mir stimmt irgendetwas nicht.
Richtig.
Und da hat sich, glaube ich, durch eine offensivere, modernere Art der Aufklärung, weiß ich nicht, zumindest durch die sozialen Medien habe ich den Eindruck. Ne?
Auf alle Fälle. Also man hat der Zugang zu diesen Informationen ist auf alle Fälle leichter. Man muss erstmal wissen, ein Problem kann nur gelöst werden, wenn ich das Problem verstehe. Und wenn ich weiß, welche Fragen zu stellen sind. Ne? Und wenn man nicht weiß, wie man das jetzt nun formuliert, ne? Ob man da jetzt denkt, okay, ich komme nicht zum Orgasmus, was stimmt nicht mit mir? Das ist ja meistens so ein bisschen die Frage, die Sorge, ich bin irgendwie nicht normal, ich bin irgendwie nicht wie die anderen. Und dadurch, dass ich nicht normal und nicht wie die anderen bin, wird mir keiner diese Frage beantworten können. Und deswegen harren ja viele auch mit ihren, oder bleiben viele auch mit ihren Sorgen einfach alleine. Ja, und es ist schon erstaunlich, wie viele Frauen auch dennoch diese Fragen haben, wie komme ich zum Orgasmus, warum bin ich noch nie zum Orgasmus gekommen? Und es ist immer noch ein Thema, das viele vielleicht nicht nur Frauen, vielleicht insgesamt Menschen, ja, ob männlich, weiblich, queer, whatever, einfach diese sexuelle Reise zu sich selber noch nie richtig vollzogen haben. Und dass diese Reise irgendwann unterbrochen worden ist, so dass da einfach viel noch nicht richtig, ich sag bewusst noch nicht richtig, sich entwickelt hat.
Ja.
Und weil das immer meine Message ist eigentlich an alle, ob jung oder alt.
Legen Sie Ihr Telefon zwischen die Beine und lassen Sie sich anrufen.
Genau. Genau so.
Und schon könnte der erste Step auf der Reise sein. Nein, so ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein. Aber ja, das ist, wenn das ein Ding ist, natürlich, du kannst ja mit vielen Sachen, aber Duschkopf dran halten, irgendwas. Aber was ich immer sage, egal wer welches Problem oder Thema hat, ich sage immer, ist es bei dir vielleicht noch nicht so? Also, weil die Sexualität sich immer am Entwickeln ist. Die ist sich immer am Entwickeln. Es kann sein, dass eine Frau mit ihrem Mann 15, 20 Jahre lang noch nie einen vaginalen Orgasmus hatte und dachte, okay, das passiert bei mir nicht. Und dann durch welche Lebensumstände auch immer sie dann irgendwann mal einen anderen Partner, einen neuen Partner hat und da eine ganz andere Seite von ihrer eigenen Sexualität erlebt. Dass sie plötzlich merkt, Mensch, ich kann vaginal zum Orgasmus kommen. Oder ich habe so eine eine weibliche Ejakulation. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Und was ich immer gerne als Bild nehme, ist, dass die Sexualität quasi wie so eine Art Eigenleben entwickelt, ob wir wollen oder nicht. Die entwickelt sich ganz langsam immer weiter. Und deswegen sind ja viele Frauen sehr unzufrieden, dass sie nicht vaginal zum Orgasmus kommen und machen sich dann Gedanken und sagen, warum können das die anderen und so weiter. Und
ich habe so viele Fragen mir rausgeschrieben oder auch so viele Sachen in meinem Kopf. Leider ist es dazu jetzt nicht mehr gekommen. Aber ich möchte Ihnen und euch das Buch Girl on Fire, alles über die fabelhafte Pubertät, ans Herz legen. Das hast du gemeinsam mit deiner Tochter Frieda geschrieben. Und ich finde, das Vorwort richtet sich zuerst an die Eltern und dann an die Töchter in dem Fall. Und das Inhaltsverzeichnis macht schon neugierig. Es sind Songtitel teilweise. Es ist sehr offensiv geschrieben, sehr in your face, also unverblümt und trifft somit auch, glaube ich, wirklich den Nerv beider Generationen. Ja. Also insofern.
Was man nicht machen darf bei den Teenies, ist, die für zu jung zu halten für etwas. Deswegen spreche ich auch in dem Buch auch alle Themen an, wo manche vielleicht sagen, oh, ich will da jetzt noch nicht über Selbstbefriedigung reden, oder es gibt auch Themen, die dunkler sind, die einem in der Pubertät begegnen können, wie Selbstverletzung beispielsweise. Es nützt nichts, sich davor zu verstecken, weil dein Kind weiß schon davon, weiß schon lange davon, und die nehmen es uns krumm, wenn wir sie behandeln wie Kinder. Die wollen, dass wir mit denen über diese erwachsenen Themen sprechen, weil die wissen ja irgendwo instinktiv, dass sie innerhalb von ein paar Jahren ganz viele Entwicklungsschritte machen müssen. Mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, weil der ist 16, weil ich gesagt habe, ja, du brauchst einen Babysitter, wenn wir nicht da sind, habe mich ausgelacht, hat gesagt, in 2 Jahren muss mich mein Sohn so mich alleine versorgen. Was soll denn der Quatsch? Also, da habe ich gesagt, stimmt, du hast ja eigentlich recht, aber die sind sich das schon bewusst.
Hm. Die Söhne Mannheims spielen wir jetzt zum Abschied. Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, das widmest du deiner Tochter.
Ja, genau. Das war die Zeit, als ich mit ihr schwanger war und mit dem Zug damals von Köln nach Wiesbaden gefahren bin. Wir haben in Köln gelebt und ich habe eine Anzeige gelesen über eine Praxis in Wiesbaden, die zu vergeben ist. Und ich saß da im Zug mit dickem Bauch und habe dieses Lied gehört und habe dann auch zum Teil den Kopfhörer auf meinen Bauch gelegt und habe gedacht, das Lied ist für dich. Meine Kleine, mal gucken, wohin uns das Leben führt.
Okay, es hat euch nach Wiesbaden geführt.
Genau.
Gut, also liebe Sheila, vielen Dank für deinen Besuch hier. Viel Freude noch und vor allem viel Kraft dabei, weiterzumachen.
Vielen Dank.
Und Aufklärung zu betreiben im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind viele wichtige Themen heute nicht zur Sprache gekommen. Manchmal sind sie, haben wir sie spielerisch durch andere Themen ausgetauscht. Aber wie gesagt, wer sich schlau machen will, der hat genügend Lektüre dafür. Also, liebe Sheila.
Vielen Dank. Ja, ich habe auch noch einiges vor und es treibt mich immer wieder jeden Tag an.
Und hier kommen die Söhne Mannheims. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst,
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.